Irgendwie ist es nicht so recht zu glauben, aber es ist Freitag. Ja? Ja. Und das heißt, wir biegen schon auf die Zielgerade des Seminars ein. Und da begegnet uns zum Schluss nochmal der große Zweifel. Die fünfte Hemmung. Christentum, Islam, Buddhismus, ja? Wer von denen lehrt denn die Wahrheit? Soll ich schon meditieren oder soll ich mich mehr um den Alltag kümmern, um die Seele? Hätte ich in der Situation eingreifen sollen oder war es besser, ja, still zu sein, nichts zu tun? Was wird die Zukunft wohl bringen? Ja? Werde ich einigermaßen gesund bleiben? Reicht die Rente aus? Sind die äußeren Verhältnisse so, wie sie jetzt sind? Was kommt? Diese Sätze deuten auf das hin, was im Pali Vichikicca heißt. In den Übersetzungen finden wir dafür Schwanken, Ungewissheit, Zweifel, aber auch Daseinssorge, Daseinsbangnis, Zweifelsucht, Daseinszweifel. Also ist so das sprachliche Umfeld, in dem wir uns bewegen. Gemeint ist immer ein Zwiespalt. Eine Unsicherheit, eine Ungewissheit. Und zwar zuerst eine Ungewissheit, wie man einen Sachverhalt einschätzen kann. Ist etwas richtig oder falsch? Ist es gut oder schlecht? Ist es nützlich oder schädlich? Ist es heilsam oder ist es unheilsam? Und da, wo in unserem Geist Unklarheit ist, wie man etwas einschätzt, weiß man natürlich auch im Handel nicht, was man machen soll. Gehe ich nach links oder gehe ich nach rechts? Dieser Aspekt unserer Psyche gehört mir der Hassseite an, weil Zweifel immer ein Zustand ist, den man nicht sucht. Ja? Sein Zustand, den man möglichst gerne loswerden will. Man hat die Tendenz, weg damit. Ja? Aber Zweifel und gerade als Hemmung ist ja etwas, was immer wieder kommt. Was sozusagen eine Grundhaltung ist, wo immer irgendwie der Geist sagt, ja, aber ich bin doch nicht sicher, was gemeint ist. Und ich will das mal betonen, dass im Kern die fünfte Hemmung eine Herzensneigung ist, dass aber im Geist natürlich der Zweifel sehr viele Facetten und Erscheinungen hat. Und ich will heute Morgen mal versuchen, die Bandbreite auch ein bisschen auszubreiten, was unter dem Wort oder dem Phänomen Zweifel zu verstehen ist. Aber sage nochmal, als Hemmung ist Zweifel nicht all das, was ich darstelle, sondern als Hemmung ist das mehr diese Herzensneigung der Unsicherheit. Und ich verweise hier auch wieder gern auf die Psychologie der Befreiung, wo ihr das alles auch nochmal nachlesen könnt. Man könnte von drei Paaren von Zweifelsmöglichkeiten sprechen. Die erste Unterscheidung, die man treffen kann, ist zwischen einem positiven und einem negativen Zweifel. Das heißt, in der ersten Runde, man hat die Möglichkeit, sich zwischen zwei Dingen zu entscheiden, weiß aber nicht wofür. Beispiel, man kann nur einmal in Urlaub fahren und weiß es nicht, fahre ich in die Berge oder fahre ich ans Meer. Und der Geist sagt, ach Berge, hast du herrliche Aussicht, kannst dich körperlich mehr anstrengen, das ist wunderbar. Und derselbe Geist sagt, ja, aber Meer kannst du dich mal hinlegen, kannst dich ausruhen und kannst schwimmen, auch wunderbar. Hast zwei sozusagen positive Anreize und weißt nicht, für welchen du dich entscheiden sollst. Der negative Zweifel ist der umgekehrte Fall. Man hat wieder zwei Varianten, aber ja, mit einem Minus davor. Man muss sich entscheiden, ob man lieber die Pest oder lieber die Cholera kriegt. Ja. Kann man sich auch schwer entscheiden, weil man dann nur überlegt, was ist das kleinere Übel, aber im Grunde ist beides untragbar. Es muss nicht gleich die Pest sein, es kann ja auch die Wahl sein, die am nächsten Sonntag stattfindet. Und man guckt auf den Wahlzettel und sagt, da stehen so viele Parteien drauf, aber ich weiß nicht, für wen ich mich entscheiden soll. Das wären diese beiden Varianten des Zwiespalts. Der Geist gibt keine klare Linie vor. Entweder weil man sich nicht für das Gute entscheiden kann oder weil man sich nicht gegen das Schlechte entscheiden kann. theoretischer und praktischer Zweifel wäre so eine andere Polarität. Da ist mir die Frage, ob eine Lösung für ein Problem gegeben ist, ob es in einer Situation eine Entscheidung gibt. Praktisch, man steht an der Straßenkreuzung oder hier irgendwo an einem Weg, an einer Weggabelung und weiß einfach nicht, ja, gehe ich jetzt nach links oder rechts? Was ist richtig? Ja, was ist die kürzeste Strecke? Was ist die beste Strecke? Welche kann ich am leichtesten gehen? Und man weiß nicht, welche Vorgehensweise zweckmäßig ist, was gut ist. Also wir haben 100.000 Euro zu Hause liegen und wissen nicht, was man am besten damit macht. Kauft man sich Aktien dafür oder tut man es auf Sparbuch oder verschenkt man es oder ja, zahlt man irgendeine Lebensversicherung ein oder kauft sich eine Eigentumswohnung. Da geht es um praktische Fragen, was tue ich denn? Das war ein Beispiel jetzt, was sozusagen neutral ist, moralisch gesehen ethisch neutral. Aber es gibt ja auch viele Fragen ethischer Natur, wo man nicht wirklich weiß, was ist denn das Richtige. Ich greife mal einen Aspekt heraus, der ja auch in unseren Debatten immer mal eine Rolle spielt. Wie geht man mit der Wahrheit um? Ja, ist es immer notwendig, unrichtig bei der Wahrheit zu bleiben? Oder gibt es Situationen, wo eine sogenannte Notlüge akzeptabel ist oder richtig ist? Diese Frage kommt immer auf und ist ganz praktisch. Wie verhalte ich mich in einer konkreten Situation? Eine andere Aufteilung wäre zwischen einem methodischen und einem radikalen Zweifel. Methodisch heißt, ich will nicht alles glauben, was mir aufgetischt wird. Ich will wissen, ob das auch so stimmt. Ich will Begründung haben. Also im Alltag könnte das sein, man ist beim Arzt und unterhält sich mit dem, ist eine Operation wirklich nötig oder ist sie nicht nötig? Ja, wann mache ich sie? Ist sie besser im Frühjahr angebracht oder im Herbst? All diese Dinge, ja, wo der Zweifel, das Nichtwissen, die Methode ist, das Richtige herauszufinden. Also das ist ein Instrument, um mit einer Situation umzugehen. Oder moralisch oder in Bezug auf unsere spirituelle Fragestellung, da wird von Fortexistenz und Wiedergeburt gesprochen. Der eine sagt, nö, der Buddha hat das so erklärt, also ist das für mich gebombt. Mach ich einen Haken dran, das ist so. Und ein anderer sagt, gut, das habe ich jetzt mal gehört, das nehme ich mal zur Kenntnis, aber bitteschön, macht es mir doch mal plausibel. Ich bin da nicht gleich überzeugt, nur weil es einer mal erzählt hat. Ich will es wissen. Sag mir doch mal näher, ja, warum und wieso ich das für wahr halten soll. Ist auch eine Haltung von Skepsis, aber eine, die nicht abwehrend ist, sondern eine, die gerade angelegt ist darauf, aus einer Situation des Nichtwissens in eine Situation des Wissens zu kommen. Also da hebt sich der Zweifel auf, wenn man sich mit der Sache auseinandersetzt. Dann gibt es aber auch den sogenannten radikalen Zweifel, der alles von sich weiß und sagt, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Als Mensch kann man nie wirklich die Wahrheit wissen. Wenn man sich noch so große Mühe gibt, kann man der Wahrheit allenfalls nahe kommen. Und auch das, was die Naturwissenschaften uns sagen, ist eine Annäherung an die Wahrheit. Die letzte Wahrheit bleibt uns verborgen. Und auch religiöse Aussagen sind vielleicht ein Hinweis auf das, was tatsächlich ist, aber die letzte, tiefste Einsicht muss uns generell verborgen bleiben. Das ist so eine Haltung, die eine nihilistische ist, die einfach sagt, es gibt keine Möglichkeit für einen Menschen, auch wenn er sich noch so sehr anstrengt, an den Kern der Dinge zu kommen. Wie das der Faust formuliert hat, ich sehe, dass wir nichts wissen können. Nicht? Das will mir schier das Herz verbrennen. Der hat nicht gesagt, ich weiß nichts, aber ich gucke, dass ich es weiß. Ja? Und er hat geschlossen oder die Auffassung vertreten, man kann letztlich gar nichts wissen. Kleiner Einschub, um eine weitere Aufteilung oder Einteilung nochmal zu machen, die der Buddha selbst vorgenommen hat, aber die eher belanglos ist. Er spricht von einem weiteren dreifachen Zweifel, nämlich über die Vergangenheit zweifelt man, gerät in Schwanken, kommt nicht zur Ruhe und Klarheit, oder über die Zukunft zweifelt man, gerät in Schwanken, kommt nicht zur Ruhe und Klarheit. Oder jetzt, über die Gegenwart, zweifelt man, gerät in Schwanken, kommt nicht zur Ruhe und Klarheit. Aber es gibt noch eine andere Einteilung, die vielleicht für uns wichtiger ist und die dann am Ende auch mehr in die Richtung geht, was uns wirklich tangiert, die Frage dann Zweifel als Hemmung. Diese Betrachtung beginnt mit dem berechtigten Zweifel. Das ist eine Situation, wo man an Wahrheiten, an Lehren, an Dingen, über die man gehört hat, Widersprüche feststellt, Unklarheiten feststellt. Ich will ein Beispiel aus den Gottesreligionen nennen, wo ja von dem Bild eines Gottes ausgegangen wird. Ja? So, die Christen sagen, Gott kann man nur als Dreieinigkeit verstehen. Gott ist im Grunde dreierlei. Und die Muslime, die ja auch an einen Gott glauben, sagen, das ist ja viel Götterei, nicht? Gott ist einer nur. Und als Außenstehender oder wenn man mittendrin ist, kommen da Zweifel auf. Ja, ist Gott jetzt einer oder ist er sozusagen gespalten, aufgefächert in drei Aspekte? Das ist ein Zwiespalt, der einfach dadurch entsteht, dass die Wahrnehmung diese Widersprüchlichkeit mir vor Augen hält. Oder was noch viel gravierender ist für viele Menschen, die mit den Aussagen über den Gott nicht zurechtkommen, der auf der einen Seite allwissend, allvermögend sein soll und auf der anderen Seite sich die Wirklichkeit betrachten und sagen, das kann doch nicht passen, dass wir in einer solchen Welt leben, wo Elend, Not, Krieg und so weiter in allen extremen Formen da ist. Und da soll es gleichzeitig einen Gott geben, der alles weiß und alles kann. Das sind Situationen, wo Zweifel geradezu aufkommen muss und Zweifel auch berechtigt ist, ja, weil der Geist Widersprüchlichkeit auf Dauer nicht erträgt. Der will einfach das Klarheit. Hier ist der Zweifel der Antriebspunkt für Wahrheitssehnsucht, für den Wissensdrang. Ja. Der Zweifel ist da Mittel zur Wahrheitsergründung. Man will wissen, welche Aussagen über die Existenz denn nun wirklichkeitsgemäß ist. Was stimmt denn? Man will wissen, welche religiöse Lehre ich denn akzeptieren kann. Welcher religiöse Lehre auch einer ist, dem man vertrauen kann. Also das ist eine ganz natürliche Situation, die aber auf Einsicht und Wahrheit zielt. Ich sage deshalb so deutlich, weil wenn wir über Zweifel als Hemmung reden, dann das Gefühl haben, ach, Zweifel dürfte in unserem Geist überhaupt nicht auftauchen. Ja, wenn der da ist, Alarmsignal, dann ist was falsch. Und das soll uns klar sein, dass bestimmte Phänomene, die wir mit dem Wort Zweifel bezeichnen, durchaus notwendig sind und von dem Buddha geradezu auch gelobt werden, wenn sie denn sachgemäß sind. Ihr kennt die Rede, die ich kurz zitiere, aus dem Kalama Sutta, wo diese Situation beschrieben wird. Da sagt einer zu dem Erhabenen, es kommen da, o Herr, einige Asketen und Brahmanen nach Kesaputta. Die lassen bloß ihren eigenen Glauben leuchten und glänzen, den Glauben anderer aber beschimpfen, schmähen, verachten und verwerfen sie. Wieder andere Asketen und Brahmanen kommen nach Kesaputta, und auch diese lassen bloß ihren eigenen Glauben leuchten und glänzen und den Glauben anderer beschimpfen, schmähen, verachten und verwerfen sie. Da sind wir denn, o Herr, im Unklaren, sind im Zweifel, wer von diesen Asketen und Brahmanen Wahres und wer Falsches sagt. Und da sagt der Buddha zu Recht, Recht habt ihr, Kalama, dass ihr da im Unklaren seid und Zweifel hegt, in einer Sache, bei der man wirklich im Unklaren sein kann, ist euch Zweifel aufgestiegen. Ein anderes Beispiel, da geht es um einen Vorsteher, der Patali heißt. Und er hat eine ähnliche Frage. Er sagt, ich habe, o Herr, ein Rasthaus. Da sind Lager und Sitze, Wassertöpfe und Öllampen. Welcher Asket und Brahmane auch kommt, um dort zu weilen, den werde ich so gut ich kann bewirten. Einstmals, o Herr, wohnten in diesem Rasthaus vier Meister mit vier verschiedenen Ansichten, die Verschiedenes billigten, denen Verschiedenes gefiel. Ein Meister sagt und denkt so: Almosen geben, Verzicht leisten, spenden, es ist alles eitel. Ein Meister sagt und denkt so: Almosen geben, Verzicht leisten, spenden, ist kein Unsinn. Ein Meister sagt und denkt so: Was einer begeht oder begehen lässt, zerstört oder zerstören lässt, was einer da begeht, er begeht keine Schuld. Ein Meister sagt und denkt so: Was einer begeht oder begehen lässt, er zerstört oder zerstören lässt, was einer begeht, er begeht eine Schuld. Da kamen mir nun, o Herr, Bedenken und Zweifel, wer von diesen lieben Asketen und Brahmanen spricht die Wahrheit und wer spricht eine Lüge. Genug, Vorsteher, mit deinen Bedenken, genug mit deinen Zweifeln. Bei bedenklichen Fällen ist dir ein Zweifel aufgestanden. Aber ich traue dem Erhabenen zu, o Herr, dass mir der Erhabene die Lehre so zeigen möchte, dass ich den Zustand der Bedenken überwinden kann. Der Buddha: Es gibt, Vorsteher, eine Einigung in der Lehre. Erlangst du diese Herzenseinigung, dann überwindest du deinen Zustand der Bedenken. Also das ist ganz offensichtlich, dass nicht jeder Zweifel abgetan werden muss oder soll. Im Gegenteil, manche Form von innerem Zwiespalt ist ja erst, bietet erst die Motivation, sich mit einer Sache auseinanderzusetzen und auf den Grund zu gehen. Da, wo es um falsche Gewohnheiten, um falsche Sichtweiten, Halbwahrheiten geht, da ist die Erschütterung durch den Zweifel geradezu notwendig, damit diese Widersprüche, die Haltlosigkeit und die Unsinnigkeit mancher Dinge zutage tritt, dass einem das klar wird. Nicht? Wir haben gestern über Materialismus und Konsumismus gesprochen. Den kann man nur überwinden, wenn man irgendwann mal merkt, was da an Widersprüchlichkeiten drin ist. Sonst bleibt mir diese Situation behaftet. Wir haben gesehen, dass die Diesseitsorientierung, die Begrenztheit der Sicht auf kein Leben, eine Begrenzung unserer Entwicklung ist. Und deshalb muss diese Situation einfach durchschaut werden. Es muss eine Skepsis in Bezug auf das entstehen, was uns so selbstverständlich und normal ist. Dann gibt es aber neben diesem berechtigten Zweifel auch den unberechtigten Zweifel. Das ist insbesondere oder am tragischsten der Zweifel an der Wahrheit des Erwachten, weil es da ja wirklich um die Wurst geht. Oder sagen wir es so: Zweifel an jeder höheren Lehre, an jeder höheren Wahrheit überhaupt. Und das kann einmal bedeuten, dass man mit der Lehre des Erwachten gar nicht so recht in Kontakt kommt, weil man von vornherein denkt, was kann das schon sein, was da jemand aus dem fernen Indien und aus fernen Zeiten uns heute noch erzählen will. Das ist so eine Haltung, die sagt, der Buddha ist 2500 Jahre tot. Damals, was wusste man damals schon im Vergleich zu einer Zeit wie heute, die aufgeklärt ist, wo man alles doch weiß, wo die Wissenschaften entwickelt sind, wo die Geistesgeschichte doch einen ganzen großen Schritt nach vorne gegangen ist. Also was soll uns da etwas Verstaubtes, was in drei Sammlungen da hinten auf dem Schrank steht? Das ist ein unberechtigter Zweifel, weil er in der Sache fehlgeht und auch ein Zweifel, der in der Konsequenz tragisch ist, weil er Wahrheit geradezu abwehrt oder den Zugang zur Wahrheit nicht im Mindesten zulässt. Derselbe Zweifel kann natürlich dann auch auftauchen, wenn man schon Kontakt mit der Lehre hat und sich mit den einzelnen Dingen schon näher auseinandersetzt. Und dann merkt, hoppla, da ist Gefahr im Verzug. Ja? dann hat dieser Zweifel und diese Skepsis die Funktion, das tiefere Verständnis zu stören. Man will da nicht näher rein, man hält an einem Punkt an und sagt, hier nicht weiter, ich lasse das besser sein. Und warum? Ist offensichtlich, weil diese Lehre ja unser gewohntes Weltbild, unsere gewohnte Sicht der Dinge auf den Kopf stellt, in Frage stellt. Insbesondere ist ja unser Ich-Glaube in Frage gestellt. Und das ist eine hohe Hürde im Grunde für jeden, der das erste Mal hört, dass da die Grundkonzepte, mit denen wir durchs Leben gehen, auf einmal in Frage gestellt werden. Und dass dann ja der Geist argumentiert, naja, hast es, guck doch mal hier, welche unsinnigen Dinge da aus einem fernen Kontinent kommen, der doch ganz fremd ist uns Europäern. Ja. Oder wenn wir Christen sind oder waren, dass da auf einmal unser Gottesglaub in Frage gestellt wird. Ja. Dass das an die Substanz dessen geht, was bisher Grundlage unserer Sichtweise war. Und genauso, wenn unsere Triebe, das ist ja unser Thema mit, auf einmal auf Tablett kommen, seziert werden und richtig betrachtet werden. Dass dann genau dieselben Triebe sagen, halt, halt, lass das sein, das ist doch eine unsinnige Lehre, behalte lieber das, was du kennst, was sich bewährt hat und was auch vermutlich richtig ist. Das sind unberechtigte Zweifel, eben weil sie in der Sache daneben liegen und in der Konsequenz auch katastrophal sind. Und jetzt wird deutlich, oder in diesem Gesamttableau wird eher deutlich, was Zweifel als Hemmung ist. Ja? Nicht all das, worüber ich gesprochen habe, ist eine Zweifelshemmung, sondern die Hemmung ist die Herzensneigung, also der innere Trieb, die geneigt, die Gewohnheit, der beständige Drang, Dinge von sich abzuweisen, unsicher zu machen, Klarheit in sich nicht aufsteigen zu lassen und die Wahrheit auszublenden. Das ist eine abwehrende Haltung, die Wahrheit in sich aufsteigen und an sich heranzulassen. Das Gegenstück dazu will ich zitieren. Da heißt es, er schwankt und zweifelt nicht am Meister, sondern wird zugeneigt und zufrieden. Er schwankt und zweifelt nicht an der Lehre, sondern wird zugeneigt und zufrieden. Er schwankt und zweifelt nicht an der Jüngerschaft, sondern er wird zugeneigt und zufrieden. Er schwankt und zweifelt nicht an der Übung, sondern wird zugeneigt und zufrieden. Und er ärgert sich nicht über seine Mitkämpfer, sondern ist bei ihnen froh gestimmt, ist nicht im Herzen aufgebracht, tendiert nicht zur Verhärtung. Der kann wohl in diesem Orden und dieser Ordnung zum Gedeihen, zur Reife, zur Entfaltung gelangen. Das ist gemeint, wenn der von der Hemmung die Rede ist, beziehungsweise wenn von der Aufhebung dieser Hemmung die Rede ist. Aufhebung der Hemmung bedeutet wiederum nicht, dass im konkreten Fall nicht die eine oder andere Zwiespältigkeit im Geiste doch noch da ist. Das sollten wir bitte unterscheiden. Und zwar ist es möglich, einmal hinsichtlich von speziellen Lehrfragen im Unklaren zu sein. Man kann nicht alles beantworten, nicht auf jede Frage in unserem Geist ist schon eine Antwort da. Und man kann natürlich auch noch schwanken, was bestimmte Fragen der Alltagspraxis unseres Verhaltens angeht. Dazu vielleicht zwei, drei Beispiele, die ich einfach nur nennen will. Also da kann man sich fragen, war denn der Buddha schon als Sotapan geboren oder ist er das irgendwann geworden? Und wo steht es? Oder wo ist darüber was gesagt? Man könnte auch fragen, warum ist der Buddha denn nicht schon vorher bei dem vorgehenden erwachten Kassapa da schon ein Erwachter geworden? Das war dann ein kluger Mann, der viel schon mitgebracht hat. Warum hat er so endlich lang und unendlich lang gedauert, bis er die Runde gekriegt hat? Warum hat der Buddha einen Nonnenorden gegründet, obwohl er doch wusste, dass dann die Lehre in reiner Form nur die Hälfte der Zeit überdauert? Warum hat er Devadatta in den Orden aufgenommen, obwohl er ihn durchschaut hat und gewusst hat, dass sein Kern im Innersten faul und kaputt ist. Warum gibt es so viele Menschen hier auf der Erde? Ja? Wie passen Wiedergeburtslehre und Überbevölkerung zusammen? Werden alle Wesen erlöst oder nur ein paar? Das sind so Fragen, die den beunruhigen und in Unruhe versetzen, der eben so weisheitlich orientiert ist, der wissen will, wie die Dinge zusammenhängen. Und da ist offensichtlich, dass in einer Welt der Vielfalt die Probleme und die Scheinprobleme, die es da geben kann, praktisch unendlich sind. Nicht, was aus dem Daseinstraum heraus an Fragen auftaucht, kann man in Zahlen gar nicht fassen. Und deshalb gibt der Erwachte an vielen Stellen den Hinweis, seinen Geist nicht mit allem möglichen Kleinkram zu beschäftigen, nicht auf alle möglichen Nebengleise zu schicken, sondern sich auf den Kern zu konzentrieren. Ich komme darauf nochmal nachher kurz zurück und sage hier nur, dass der Buddha insbesondere warnt, sich mit vier Dingen, vier Themen auseinanderzusetzen, die am Ende nur Verstörung, Verrücktheit, Wahnsinn hervorrufen können, weil sie mit dem Geiste gar nicht gelöst werden können. Das Schauungsgebiet der Erwachten ist ein solches Thema. Das Schauungsgebiet der Schauungsmächtigen. Die Frucht des Wirkens, nicht die Karma-Früchte sind ein solches Thema. Und der Weltgedanke. Aber wie gesagt, ich komme nochmal darauf zurück. Was in der Welt an Zwiespalt, Fragen, Problemen auftaucht, ist unnennbar und unlösbar. Und der Sotapan, der gibt ein bisschen vor, wie die eigentliche Haltung in dieser Situation sein kann, der nicht sich Sorge macht, wenn 17 Fragen noch in seinem Kopf sind und die nicht noch unbeantwortet sind, sondern er hat die Haltung, nicht Erkanntes werde ich erkennen. Ja? Der weiß, dass sich die Dinge selbst klären, wenn es soweit ist. Wir spekulieren vom Tal unten, wie es wohl auf dem Berg aussieht. Der eine sagt, es könnte so sein, der andere sagt, es könnte so sein. Ein Sotapan hätte den Eindruck, wenn ich hochgehe, und ich gehe hoch, dann sehe ich es. Und so lange habe ich Geduld, ja, macht mich gar nicht irgendwie innerlich an, wenn ich jetzt nicht schon weiß, wie es da oben genau aussieht. Erstens ist es nicht so entscheidend. Entscheidend ist, dass man hochkommt und den freien Blick dann hat. Und der Rest ergibt sich, wenn ich den Weg da gehe. Aber um die Unterscheidung nochmal zu treffen, die Hemmung des Zweifels ist nutzlos, weil sie nur Unruhe bringt und nicht wirklich uns hilft, den Weg voranzugehen. Aber die Ergründung der Wahrheit, das, was der Buddha ja Lehrergründung nennt und was eines der sieben Erwachungsglieder ist, das ist eine andere Dimension, dass man nicht jetzt denkt, na, dann brauche ich mich um nichts mehr zu kümmern, braucht meinen Geist nicht mehr auf diese Dinge einzulassen, weil das könnten ja Zweifel sein. Sondern die Auseinandersetzung mit dem Dharma, das Verstehen des Dharma hat nichts mit Hemmung zu tun. Hemmung ist nur die Blockade, die alles wieder in einen Zwiespalt hineinpackt und keine Klarheit schafft, sondern Klarheit geradezu verhindert. Die zweite Art von Zweifel, die einem auf dem Weg noch begegnen, hatte ich schon mal genannt, das ist der Zweifel hinsichtlich der Alltagspraxis, also was soll ich denn tun oder lassen? Denn es gibt viele Menschen, die bei den ersten Beispielen da gesagt hätten, für was ihr euch interessiert da, ob der Buddha schon Sotapan war oder nicht, ist doch völlig uninteressant. Also habt ihr nichts Besseres zu tun, als euch mit so spitzfindigen Fragen auseinanderzusetzen. Ja? Aber wie gesagt, den Weisheitstyp treibt das um, während den Gemütstyp oder den Praktiker mehr andere Fragen umtreiben. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, einkreisen oder laufen lassen. Das stellt man sich ja immer mal als Frage, muss ich da jetzt hin, muss ich da was organisieren und machen und tun? Oder ist es gut in der Situation einfach die Dinge sein zu lassen, nicht sich drum zu kümmern? Anders formuliert, ist das jetzt eine Pflicht, die an mich herangekommen ist, die ich dann auch erfüllen muss? Oder ist das jetzt eine Pflicht, die ich mir ergreife, obwohl sie nicht an mich herangetreten ist. Ja, was ist besser, einen radikalen Weltverzicht hier zu praktizieren und in den Orden zu gehen, oder ist es besser, eine Familie zu gründen, im Alltag und im Beruf sich zu bewähren? Das kann eine Frage sein, die einem unter Umständen jahrelang beschäftigt. Eine praktische Frage. Soll ich mehr studieren oder mehr praktizieren, nicht im Alltag? Meditieren. Soll ich zu all den tausend Problemen der Gesellschaft, soll ich da Stellung nehmen, soll ich da eine Meinung haben, soll ich mich da äußern, soll ich mich da einbringen? Oder soll ich sagen, ja, macht ihr euren Kram, ich mache meinen Kram. Und wo ist so dann die Schnittfläche, wo ich nicht mehr sagen kann, das ist eure Sache, das ist nicht meine. Inwieweit muss ich mich im Alltag informieren, was in dieser Welt los ist? Oder inwieweit ist es einfach nur Ausdruck meiner Neugierde, dass ich nur meinen Geist füttern will mit irgendwelchen Daten. Also ihr seht, das sind auch Fragen, die einem sozusagen noch beschäftigen können, selbst wenn man die klare Linie für sich schon definiert hat. Aber da taucht sie in Einzelsituationen immer wieder auf und es ist so ein Schwanken nach dem einen oder anderen. Wir kommen zu den Gleichnissen. Die Gleichnisse, die ja auch in diesem Falle die Hemmung plastisch machen sollen. Der Bodhibaum, der hier umwachsen ist und an seinem Wachstum gehemmt wird, wird von einem Holzapfelbaum bedrängt. Der Holzapfelbaum ist einer, der gute Früchte verspricht, aber unschmackhaft ist und keinen Nährwert hat. Angeblich wird der Holzapfel nur vom Affen gefressen. Ja? Und so ist es mit dem Zweifel, der auch den Geist nährt, aber nicht richtig ernährt, weil er vom Wesentlichen ablenkt, weil er in immer mehr Details kommt und nicht für Klarheit sorgt. Und so nährt die Zweifelsucht den gefräßigen Geistesaffen, ja, der immer wieder Futter und Bewegung hat. Das Gold kennt, wie ihr wisst, 5 Unreinheiten. Und diese 5 Unreinheiten machen es nicht geschmeidig, glänzend, man kann es schlecht bearbeiten. Und hier ist das Silber das Symbol für den Zweifel. Und Silber kommt einem zunächst gar nicht mal als Verunreinigung vor, weil ja Silber auch ein Edelmetall ist. Vom Standpunkt des Goldes aus betrachtet, vom Standpunkt des reinen Goldes aus betrachtet, ist Silber wohl eine Verunreinigung. Aber Silber selbst ist ja auch ein Edelmetall. Also das ist ein bisschen ambivalent, weil der Zweifel ja auch, wie wir gesehen haben, ein Stück zur Klärung beitragen kann. Also edel ist, sage ich mal. Aber vom höchsten Standpunkt aus immer noch Unklarheit und Zwiespalt repräsentiert. Deshalb muss das Silber auch vom Gold raus und der Zweifel muss letztlich auch aus dem eigenen Geist entfernt werden. Dann haben wir die Töpfe oder den Topf mit Wasser und jetzt haben wir seit gestern Abend das Ganze ja auch illustriert. Wir müssen es nicht mehr nur hören, was es mit den Töpfen auf sich hat, sondern Elke hat es ja auch künstlerisch gestaltet. Und die Ilse hat den Text dazu geliefert, sodass ihr das in konzentrierter Form euch das nochmal anschauen und anlesen könnt. In jedem Fall ist es so, dass wenn das Wasser in einem Topf klar ist, man sich selbst sehen kann und wenn es verunreinigt ist, das Bild drüber unklar wird. Und vom Zweifel heißt es, dass er einen Topf repräsentiert mit trübem, aufgestörtem, schlammigem Wasser, das dazu noch ins Dunkle gestellt wird. Also eine ganz üble Situation, weil das Wasser selbst als solches schon unklar ist, das Nichtsehen verhindert, Zweifel macht blind den Tatsachen gegenüber, die Wahrheit tritt nicht offen zutage. Und durch das dauernde Weiterrühren des Wassers, ja, des dauernde Umrühren des Schlammes wird das Ganze ja nicht besser. Das Wasser wird dadurch ja nicht klarer, sondern im Gegenteil Schmutz wirbelt immer mehr auf und bestimmt die Situation. Und dadurch, dass der ganze Topf noch im Dunkeln steht, nicht, kommt auch von außen kein Licht dazu. Das heißt, die eigene Geistessituation ist eine, die der Unklarheit, und man kann diese Unklarheit nicht beseitigen, weil man auch nicht zulässt, dass von außen Wissen und Weisheit in diesen Geist hineinkommt. Zu einer Zeit, Brahmane, wenn man mit einem von Zweifelsucht gefesselten und gequälten Geiste verweilt und der aufgestiegenen Zweifelsucht Aufhebung nicht der Wirklichkeit gemäß erkennt. Zu einer solchen Zeit sieht und erkennt man wirklichkeitsgemäß weder sein eigenes Heil, noch das Heil anderer, noch das gemeinsame Heil. Und selbst die lange Zeit memorierten Sprüche fallen einem nicht ein, geschweige denn die nicht memorierten. Es ist, Brahmane, wie wenn man einen Topf mit trübem, aufgestörtem, schlammigem Wasser ins Dunkle stellt. Wenn nun ein Mann mit gesunden Augen darin sein eigenes Spiegelbild zu sehen wünscht, so könnte er es nicht der Wirklichkeit entsprechend erkennen und wahrnehmen. Ebenso auch ist es, Brahmane, wenn man mit einem von Zweifelsucht gefesselten und gequälten Geiste verweilt und der aufgestiegenen Zweifelsuchtaufhebung nicht der Wirklichkeit gemäß kennt. Zu einer solchen Zeit erkennt man dann wirklichkeitsgemäß weder sein eigenes Heil, noch das Heil anderer, noch das gemeinsame Heil. Und selbst die lange memorierten Sprüche fallen einem nicht ein, geschweige denn die Nicht-Memorie. Da gibt es noch ein weiteres Gleichnis, wo ein anderer Akzent noch ein bisschen mehr in den Vordergrund tritt. Und da heißt es, dass ein Mann mit Hab und Gut auf einer öden, langen Landstraße unterwegs ist. Und das bedeutet ja Unsicherheit. Nicht nur Unklarheit im Geist, sondern Unsicherheit, Sorge. Ja. Finde ich den richtigen Weg nach Hause? Komme ich überhaupt nach Hause? Ja. Was passiert mit meinem Hab und Gut? Kann ich das behalten oder geht das verloren? Werde ich überfallen oder komme ich sicher ans Ziel? Wo ist der gefahrlose Weg? Finde ich den? Das ist die Frage, das ist der Aspekt, der in der Übersetzung von Daseinssorge und Daseinsbangnis zum Ausdruck kommt. Die generelle Unsicherheit, die wir in diesem Leben empfinden, weil wir merken, unser Glück, unsere Zufriedenheit ist gefährdet. Unser Wohl ist gefährdet, sodass wir es haben und wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Hier bedeutet Zweifel auch, dass wir eine Landkarte brauchen, die uns sicher nach Hause führt und die vor allen Dingen keine Ab- und Nebenwege groß erklärt, sondern mehr oder weniger den direkten Weg in Sicherheit zeigt. Gleich wie etwa ihr Mönche, wenn ein Mann mit Hab und Gut auf einer öden, langen Landstraße dahin zöge. Später dann gelangte er aber aus dieser Öde heraus, heil und sicher, ohne irgendetwas von seiner Habe eingebüßt zu haben. Der sagt sich nun, ich bin früher mit Hab und Gut auf einer öden, langen Landstraße dahingezogen. Jetzt aber bin ich dieser Öde entronnen, heil und sicher, und habe von meinem Besitze nichts verloren. Darüber freute er sich und wäre fröhlich gestimmt. Ihr wisst, was jetzt kommt. Es kommt die Frage, wie ernährt sich dieser Zweifel? Was tut man, dass er mehr wird? Was aber ist, ihr Mönche, die Nahrung, um einen noch nicht erschienenen Zweifel erscheinen und einen erschienenen sich weiter entfalten und reif werden zu lassen? Es gibt, ihr Mönche, bezweifelbare Dinge. Was dabei an seichter Aufmerksamkeit sich ausbreitet, das ist die Nahrung, um einen noch nicht erschienenen Zweifel erscheinen und einen erschienenen sich weiter entfalten und reif werden zu lassen. Ich sprach vorhin von der Welt der tausend Dinge, von der Traumwelt, in der natürlich Unklarheit, Unwissen und Unsicherheit natürliche Gegebenheiten sind. Das sind die Dinge, die hier die bezweifelbaren Dinge genannt werden. So, bei den bezweifelbaren Dingen, die notwendigerweise zu unserem Alltag gehören, kann der Geist nur richtig oder falsch reagieren. Er kann sie vermehren und kann sie vermindern. Nochmal, es ist nicht das äußere Problem, das eigentlich die Schwierigkeit macht. Es ist die Haltung unseres Geistes diesen Problemen gegenüber, wie wir diese Dinge bewerten. Und da ist diese Hemmung, über die wir reden, der Hang zur Oberflächlichkeit, ja, die Abwehrhaltung, gar nicht erst in die Tiefe der Dinge eindringen zu wollen, sondern bei dem zu bleiben, was so die Alltagssituation anliefert, damit umzugehen, aber nicht den Versuch zu machen, ja, hinter die Kulissen zu gucken. Wo diese Haltung da ist, kann Klärung nicht stattfinden. Wo man nicht hinguckt, kann man nicht sehen, was hier ist. Aber es gibt umgekehrt auch eine geistige Haltung, die sagt, ich habe gerade Lust an dem Kniffligen, ja, an dem, was geheimnisvoll ist, rätselhaft und Herausforderung. Das ist ein Geist, der darauf angelegt ist, um des Suchens willen immer ja, zu gucken, wo was ist. Da soll die Klärung gar nicht stattfinden. Weil der Geist ist so die Welt ist da ein unerschöpfliches Rätselbuch. Ja? Es gibt ja Menschen, die kaufen sich am Kiosk ein Rätselheft, weil sie den Geist gerade beschäftigen wollen mit Dingen, die nicht auf den Tisch legen, wollen Probleme lösen und sozusagen den Geist mit diesen Dingen füttern. Und da ist doch die Welt selbst das größte Rätselbuch, ja, wo man gar nicht zu Ende kommen kann. In der einen Situation ist man nicht in der Lage, Zweifel zu beseitigen, weil man nicht hingucken will. Und in der anderen Situation will man den Zweifel nicht beseitigen, weil es ein Stück Lebenskitzel ist. Es ist sogar ein Teil unserer Unterhaltung. Nochmal. Der Erwachte sagt ganz klar, wenn ihr euch mit Dingen beschäftigt, guckt genau hin, was ihr in eurem Geiste bewegt. Und er selbst hat sich ja strikt daran gehalten, indem er sagt, Achtung, achtet mal drauf, was das denn ist, was ich euch lehre oder wie viel ich euch überhaupt lehre. Ihr kennt dieses Beispiel, wo er mit seinen Jüngern durch einen Wald geht. Das ist ein kleines Wäldchen, Simsapa-Wald heißt das. Und da hebt er eine Handvoll Blätter auf und sagt, guckt, meine Blätter, die ich in der Hand habe, sind das viele oder sind das wenige im Vergleich zu den vielen Blättern hier im Wald? Und da sagen die Mönche natürlich, es ist ja fast nichts, was du da in der Hand hast, im Vergleich zu dem Laubwerk dieses Waldes. Und da ist die Antwort des Erwachten, ja, genauso verhält es sich mit dem, was ich euch lehre, was ich euch sage. Ich sage euch nicht, um ja, den Geist zu beschäftigen, ihn zu unterhalten, sondern ich lehre nur das, was befreiend ist. Ich lehre nur die vier Wahrheiten. Alles andere lasse ich sein. Die Menge an im Samsara vorhandenen Dingen und Zweifeln und Problemen, die ist ohne Ende. Und wenn man sich darauf einlässt, ist das die sicherste Methode, ja, in diesem Kreislauf von geboren werden, altern und sterben zu bleiben, weil man ja das immer wieder reduziert und immer wieder reproduziert. Die entscheidende Frage ist, dass man sich auf das Wesentliche konzentriert und das Wesentliche ist immer das Heilsentscheidende, nicht die vielfältigen Aspekte der Welt selbst. Was dann nicht heilsam ist, nicht uraskepentümlich, was nicht zum Nichts dran finden, nicht zur Entreizung, zur Auflösung, zur Beruhigung, zum Überblicken, zur Erwachung, zum Nirvana führt, das ist von mir nicht offenbart worden. Was aber ist das, was ich offenbart habe? Das ist das Leiden. Das ist die Leidensentwicklung, das ist die Leidensauflösung. Das ist das zur Leidensauflösung führende Vorgehen. Das ist von mir offenbart worden. Oder an einer anderen Stelle, es gibt vier Wahrheiten. Sonst wären unermesslich die Schattierungen, unermesslich die Bestimmungen, unermesslich die Erläuterungen, und ich füge hinzu, die man zur Welt und über die Dinge der Welt geben könnte. Und ich komme noch mal kurz zurück auf die Warnung des Erwachens, sich insbesondere mit vier Themenbereichen nicht auseinanderzusetzen, weil sie mit unserem Geist überhaupt nicht zu packen sind. Dazu ist unser Geist nicht in der Lage. Vier nicht auszudenkende Dinge gibt es, über die man nicht nachdenken soll, bei deren Bedenken man verrückt oder verstört werden würde. Welche vier? Der erwachten Erwachungsgebiet, der schauungsmächtigen Schauungsgebiet, die Frucht des Wirkens und der Weltgedanken. Kommen wir zum Schluss zur Überwindung dieser Hemmung. Kein besseres Mittel kenne ich, wodurch ein nicht aufgestiegener Zweifel nicht zum Aufsteigen kommt und ein aufgestiegener schwindet, wie gründliche Aufmerksamkeit. Oder was aber ist im Mönche der Nahrungsentzug für das Erscheinen von nicht erschienenem Zweifel und für die Entfaltung und Reifwerden von Erschienenen? Es gibt, ihr Mönche, heilsame und unheilsame Dinge, tadelhafte und untadelige Dinge, niedere und erlesene Dinge. Es gibt Dinge mit dem Gegensatz von dunkel und hell, was dabei an gründlicher Aufmerksamkeit sich ausbreitet. Das ist jener Nahrungsentzug für den Zweifel. Das ist wieder der Gegenpol zwischen Yoniso Manasikara und Manasikara. Ich brauche das nicht nochmal auszuführen, weil wir da ausführlich drüber gesprochen haben. Aber einen letzten Satz will ich noch einmal sagen, weil es sich sehr grundsätzlich auf die Frage bezieht, wie kann man den Zweifel über dies oder das loswerden? Und da ist darauf hinzuweisen, auf die besondere Rolle des Hörens der Lehre. Das sollte man nie aus dem Auge verlieren, dass das der Königsweg ist, alle Zweifel, die man hat, zu beseitigen, weil da die Quelle der Wahrheit am direktesten und am reinsten vorhanden ist. Die Haltung der Offenheit und die Klärung, das sind die, die zum Verständnis der Lehre in erster Linie sprechen. Und das Ergebnis dieser Haltung finden wir oft und oft am Ende von Belehrungen, die der Buddha gibt. Dort sagen die Zuhörer nämlich immer folgenden Satz. Vortrefflich, O Gotama, vortrefflich, O Gotama, gleich wie etwa, O Gotama, als ob man Umgestürztes aufstellte oder Verdecktes enthüllte. Oder Verirrten den Weg wiese, oder Licht in die Finsternis brächte. Wer Augen hat, wird die Dinge sehen. Ebenso hat der Herr Gotama die Lehre von vielen Seiten beleuchtet. Und so nehme ich bei Herrn Gotama Zuflucht bei der Lehre und bei der Jüngerschaft.